Ram 2024
Updates.
Tag 1. Sitzfleisch an einem Mittwoch. Was ist da los?
Und um 21 Uhr statt um 0 Uhr.
Ja, wir haben gedacht, wir nutzen unser vermeintliche Expertise einmal und probieren was Neues und machen ein tägliches RAM-Update.
Meistens ist so, dass der Flo und ich uns die Rollen ein bisschen anders aufteilen und ich bin der, was akribisch vorbereitet. Der Flo kommt dann spontan und haut einfach raus. Und jetzt hast du mir vor 2 Tagen geschrieben, hey, es RAM startet, ich bin voll aufgeregt, machen wir doch bitte irgendwas im Podcast dazu. Und ich war zuerst ein bisschen skeptisch, weil es doch Arbeit bedeutet und wie halt auch zum Trainieren und selber einiges zunahm, aber du warst so motiviert und jetzt sitzen wir da und nehmen jeden Tag eine kurze Episode auf.
Ja, also wir werden einfach nur so ein tägliches Update geben, was passiert im Rennen, wie schaut's aus, wer sind unsere Favoriten, wie schaut's auf der Strecke aus, welche Teile kennen wir, wo können wir aus eigener Erfahrung berichten. Ja, einfach ein bisschen übers RAM quatschen aktuell.
Und für alle, die uns vielleicht zuhören, aber nicht genau unsere Hintergründe kennen oder die Staffel 1 über unsere RAM-Erfahrungen nicht kennen, Flo, du warst 4-mal im Race Across America Betreuerteam dabei und weißt daher genau, was läuft und was vor allem in den Betreuerautos abläuft.
Ja, und du bist 9-mal selbst als Radfahrer gefahren, das RAM.
Ich glaube, wir können uns wirklich einversetzen und das Race Across America ist nach wie vor der Inbegriff für Ultracycling und eins der populärsten und beliebtesten Langstreckenrennen der Welt. Jedes Jahr, ziemlich genau am 11. Juni, am Dienstag, geht's los. 4.930 Kilometer ist die Strecke heuer. Der Zielort ist jetzt nicht mehr in Annapolis, Maryland, sondern jetzt in New Jersey, in Atlantic City.
Ein, wie ich finde, legendärer Zielort und wirklich schaut, dass bei meinen 4 Teilnahmen das nie der Zielort war, weil das ist irgendwie fast ein historischer Zielort fürs RAM.
Ja, sie waren schon, ich bin mir nicht sicher, Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre einige Male dort und da gibt es einen wunderschönen Hafen oder so Hafenpromenade direkt am Ozean und da werden in wahrscheinlich 8 bis 9 Tagen die ersten, wenn alles gut geht, ankommen und bis dahin gibt's sehr, sehr viel, über das wir reden können.
Ja, wir schauen jetzt gerade am Live-Tracking. Die ersten 3 sind Stand jetzt durch Checkpoint 5 durchkommen. Und gerade die ersten Checkpoints, die hat, glaube ich, jeder, der jemals irgendwann beim RAM dabei war, so total bildlich im Kopf. Da kann man sich wirklich fast an jeden Meter erinnern. Da ist man frisch im Rennen, da ist man top motiviert. Das ist Tageslicht, man ist voll drin. Und im Rennen selbst passiert halt noch nicht so viel. Die Unterschiede sind noch nicht groß. Es ist fast, also es sind jetzt 380 Meilen. Da ist noch nicht viel passiert, renntechnisch, aber von der Stimmung her und man kommt so langsam ins Rennen rein, sind die ersten paar Stunden wirklich wichtig und für die Stimmung im ganzen Team und wie es weitergeht im Rennen dann.
Ja, wenn man Instagram verfolgt, man sieht jetzt überall, Fotos werden gepostet von der Crew, die am Streckenrand steht und jubelt. Die Leute am Radl sind ziemlich euphorisch unterwegs. Du siehst die Wüste, die austrockneten Kakteen im Hintergrund, die Berge und jetzt gerade Sonnenaufgänge überall und sehr, sehr lange Geraden. Also wo sie jetzt gerade sind, die schnellsten, das ist eine Gerade. Ich weiß noch, ich bin das einmal im Training gefahren und habe mir die Kilometer genau außergemessen, das waren, wenn ich mich richtig erinnere, 42 Kilometer, also Marathon-Distanz, wirklich grad aus. Und dann kommt ein ganz leichter Rechtsknick und dann geht's nochmal ewig lang grad aus dahin.
Und es ist extrem heiß. Also auch in der Nacht kühlt's kaum ab. Man fährt jetzt wirklich durch die Wüste und es ist so eine trockene Hitze, die ist extrem unangenehm, vor allem zum Radlfahren. Also die Hitze steigt dann wirklich schnell zu Kopf, der Fahrtwind kühlt kaum und einer Nacht kühlt es nicht wirklich ab. Also das ist wirklich ein extrem challenging Part am Anfang.
Wollen wir kurz besprechen, wer alles dabei ist. Ich habe mir ein paar Namen rausgeschrieben, nicht alle, obwohl man muss sagen, es sind 23 Solo-Fahrer und Rinnen, wobei ich glaube 2 Frauen und 21 Männer. 11 davon in der Altersklasse unter 50, 11 in der Altersklasse 50 bis 60 und einer, der ist für mich eine große Inspiration, ich liebe ihn, das ist der Valerio Zamboni, der ist heuer 70, fährt nochmal Solo und könnte der erste 70-jährige Solo-Finisher werden. Und für alle, die am Live-Tracker schauen, er ist früher gestartet, ungefähr einen halben Tag, also Mittagszeit geht es ja Ortszeit los und er ist, glaube ich, schon um Mitternacht oder um 5 in der Früh, da hat der Tracker nicht funktioniert, gestartet und war deswegen, als ich heute den Tracker angeschaut habe, in Führung. Und ich habe mir gedacht, wie kann das sein? Und lustige Geschichte, er hat beim Race Across Italy, haben uns ja getroffen und dann hat er gefragt, was ich da jetzt Neues zum Trinken habe. Habe ihm von meinem Peroton-Getränk erzählt und dann hat er gesagt, passt, das braucht er und dann hat er sich 29 Dosen bestellt. Lieferadresse wollte er zuerst USA haben, das funktioniert nicht, dann hat er es nach Hause liefern lassen und sie haben es eingepackt und ich habe mir schon gedacht, vielleicht ist das der Grund, warum er so schnell fährt, aber es war eher der frühe Start.
Ja, es sind jetzt, wenn wir von den Top-Favoriten sprechen, ungewöhnlicherweise 3 Rookies. Also ein Rookie-Sieg beim Ram ist sehr selten, ist dir nicht gelungen, ist insgesamt nur 5-mal passiert, wobei einer ist der erste bei der ersten Austragung, noch nah war das ein Rookie-Sieg, aber sonst...
Der ist aber offiziell gar nicht als Rookie gewertet worden, weil der hatte vorher schon vor dem ersten Ram, das wir in unserer History-Episode besprochen haben, der hat eine Kontinentaldurchquerung gemacht. Aber offiziell war der erste 1985 der Jonathan Boyer, der Tour de France-Profi, der als Rookie gewertet wurde. Und der letzte war 2016 der Pierre Bischoff.
Und davor der Sevi Zotter.
Wir haben aus Österreich Lukas Kaufmann und Dominik Meierhofer am Start. Beide sind, glaube ich, extrem gut, extrem schnell, extrem fit. Und wir wünschen, dass sie gesund durchkommen, dass sie die Herausforderung meistern. Und ich glaube, wenn das geschieht, dann wird man nicht verhindern können, dass sie extrem schnell sein werden. Und ich weiß noch, mein erster Ram-Erfolg war als Motto, beim ersten Mal bin ich ausgeschieden und beim zweiten Mal habe ich gewonnen und habe ich auch nur ausgegeben als Ziel, gesund durchkommen und wenn ich gesund durchkomme, dann werde ich sicher schnell sein. Und ich glaube, so ähnlich wird auch bei denen beiden die Ausgangslage sein.
Sind zwei der Top-Favoriten und der dritte, der Johnny Rhön aus Schweden. Jimmy Rhön aus Schweden, ebenfalls ein Rookie. Ebenfalls extrem schnell und es zeichnet sich jetzt nach 15, 16 Stunden im Live-Tracking schon ab, dass sich die drei ein bisschen absetzen. Und ich denke, wenn einer der drei durchkommt, wird er gewinnen. Und wenn alle drei durchkommen, dann haben wir ein richtig cooles Rennen bis zum Schluss.
Ich muss auch sagen, ich mag mich auf keinen Siegertipp festlegen, aber mein Tipp war definitiv schon längere Zeit immer, dass es heuer einen Rookie-Sieg geben wird. Ich glaube, einer von den drei wird es machen. Und zum Jimmy haben wir noch ein paar Sachen ausgeschrieben, der ist vielleicht nicht so bekannt bei uns. Er war früher in einem Conti-Team, ist ein Lizenzrennen gefahren oder Profirennen und hat dann 2021 eine Schwedendurchquerung gemacht mit einem 30er-Schnitt über 2100 Kilometer. Dann hat er das Race Across Germany gewonnen, die lange 1100 Kilometer Variante und das Race Around Poland, das 3600 Kilometer hat und hat da in Rainer Steinberger hinter sich gelassen. Also ich habe mir die Pressekonferenz angeschaut, der Jimmy ist typisch skandinavisch cool, kurze Antworten, kurz und prägnant, aber er wirkt sehr sicher und wenig nervös und ich glaube, er wird ganz ein heißes Eisen sein.
Die Nicole Reist, die werden wir auch beobachten, die ist extrem schnell. Heuer gegen die drei Rookies wird sie es schwer haben, die Gesamtwertung zu gewinnen, aber sie kann aufs Podium fahren und sie wird jedenfalls, also Top 5 jedenfalls möglich in der Gesamtwertung und ich glaube, wenn sie ins Ziel kommt, dann sollte sie die Frauenwertung jedenfalls gewinnen.
Ja, sie hat 3 Ram-Siege, 5 Race Around Austria-Siege und ist seit 2012 nichts anderes geworden als Erste. Und ich glaube, das ist unglaublich gut, aber was mich bei ihr sehr wundert, sie hat voriges Jahr eigentlich gesagt, sie tritt zurück, fährt keine Rennen mehr, dann ist sie doch nochmal, hat sie ein Comeback gemacht und hat gesagt, ihr ganz klares Ziel ist, den Geschwindigkeitsrekord von der Shauna Hogan aus den 90er Jahren zu verbessern. Und ich hoffe, dass sie sich damit selbst nicht Druck auferlegt, weil wir wissen, das Wetter kann dazwischen kommen, Hitze, Gegenwind, technische Probleme. So eine Rekordfahrt kann passieren, wenn es gut läuft. Ob das mit Ansage funktioniert, werden wir sehen. Ich glaube, sie hat definitiv die Werkzeuge dazu, die Fähigkeiten, aber man hat halt das alles nicht immer selbst in der Hand.
Wir werden es jedenfalls genau beobachten und wir drücken ihr die Daumen. Gut, wie geht's jetzt weiter? Also wir sind jetzt in unserer Berichterstattung bei Checkpoint 5. Es gibt 55 und wir werden einfach versuchen, täglich ein kurzes Update zu geben. Die Folgen, die ab jetzt kommen, dann uncut. Wir hoffen, wir bauen nicht zu viele Versprecher ein. Ja, und ich hoffe, ihr habt es erfreut damit, dass wir jetzt täglich zumindest 7-8 Tage für euch Content produzieren.
Wollen wir noch ein paar andere Teilnehmer vorstellen? Weil ich habe da noch ein paar Notizen.
Ja.
Sag bitte ja. Ja. Jetzt wolltest du schon ausleiten, aber ich möchte nur gern sagen, es gibt natürlich einige Veteranen, und zwar David Hasi, Amerikaner, der war schon sehr oft am Start, nämlich 5-mal Finisher, 2-mal Zweiter und ist seit 20 Jahren wieder dabei. Also der hat vor 20 Jahren seine erste Teilnahme gehabt, über einen sehr, sehr langen Zeitraum seine 5 Finishes, und er ist bekannt dafür, dass er mit BH fährt. Kennst du die Geschichte?
Nein, das musst du erklären.
Zur Kühlung, er hat sich einen Sport-BH irgendwann einmal organisiert und steckt sie Eiswürfel an die Brust, und es ist eigentlich ziemlich clever, weil es gibt viel Kühltechniken, Kühlwesten, die funktionieren immer nur bedingt, und Eiswürfel haben kein Gewicht, wenn sie schmelzen, sind sie weg und du fühlst das einfach nach und es kühlt dich direkt in der Körpermitte. Das heißt, wer ihn vielleicht mal von Fotos sieht mit großer Oberweite, liegt es am Sport-BH mit Eiswürfeln.
Das ist wirklich clever. Wir sagen ja auch immer, dass gerade bei so einem langen Rennen wie beim Ram, dass man so low-tech wie möglich und so high-tech wie notwendig unterwegs ist, weil alles, was irgendwie overengineert ist, geht leicht kaputt, kann man schwer reparieren. Und auch du hast das einmal probiert mit so einer Schweißerweste, Kühlweste, und dann sind wir wieder zurückgegangen und einfach Eiswürfel ins Knack.
Ja, Wasser über den Kopf schütten, und das ist simpel und kann keine Fehler produzieren. Wir haben noch einen Mark Pattinson, der war auch schon sehr oft am Start, war einige Male Zweiter hinter mir. Ich habe schon fast ein schlechtes Gewissen gehabt immer, wenn wir uns im Südon gesehen haben. Er ist ein Spezialist für gemütliche Starts unter Anführungszeichen und einer der wenigen oder vielleicht der einzige, der es schon geschafft hat, wirklich in der zweiten Hälfte des Rennens schneller zu werden. Da können wir uns auch darauf einstellen, dass der zulegen wird gegen Ende hin. Und mein absoluter Liebling, kannst du dich erinnern, wir haben vor 2 Jahren in einer Episode über den James Golding geredet, den Briten.
Ja.
Der hat einfach ein extrem schwaches Resultat bisher gehabt. Der war beim Race Across the West 7. Hat aber ziemlich doppelt so lang gebraucht wie der Sieger. Hat dann einen Weltrekord veröffentlicht, der keiner ist, weil er 2800 Kilometer in einer Woche gefahren ist. Da gibt es Dutzende Leute, die mehr gefahren sind. Und hat gesagt, er wird der erste Brite sein, der das Ram gewinnt. Ist dann in der Corona-Pandemie ohne Akklimatisation angereist, war 2 Tage vor dem Start vor Ort, war nicht an die Hitze akklimatisiert, hat sich dann anscheinend mit Corona angesteckt und ist nach einem Tag ausgeschieden. Und immer gedacht, wenn du gewinnen willst, da setze ich mich während der Pandemie 14 Tage allein in ein Holzhaus, damit ich mich nicht anstecken kann, damit ich mich akklimatisieren kann an die Hitze, und er hat es anders gemacht. Heuer möchte er wieder gewinnen. Er ist jetzt derweil schon ein bisschen weiter hinten, aber was mir sehr gefallen hat, er hat als Abendessen vor dem Rennen hat er gepostet, er hat Omeletten gegessen und Chicken Nuggets. Also ich glaube, er hat es einfach, er macht alles richtig. James Golding. Wünscht mir natürlich trotzdem alles Gute, bitte nicht falsch verstehen, aber ich muss manchmal schmunzeln, wenn Leute sich ganz, ganz unrealistische Ziele setzen. Aber natürlich drücken wir allen die Daumen. Hast du die ORFAD-Geschichte gesehen vom Dominik Meierhofer?
Ja, können wir noch ansprechen. Und man kann sich noch so gut vorbereiten, wenn dein Reiseveranstalter pleite geht und deine Mietautos über den Reiseveranstalter bezahlt wurden, dann kann es passieren, dass man trotz perfekter Vorbereitung in LA steht und kein Mietauto und kein Wohnmobil hat, aber knapp 10.000 Euro vorausgestreckt hat und dann ohne Gefährt dasteht. Sie haben es offensichtlich geregelt gekriegt, aber es ist natürlich unglaublich bitter, so kurz vorm Rennen. Ich glaube, das muss ein unglaublicher Stressfaktor gewesen sein. Also ich bin jetzt 4 Wochen vor meinem Rennen super nervös. Meine Bestellungen werden ständig der Lieferstatus aktualisiert, ob das wohl eh noch alles rechtzeitig kommt und dann sowas, das wird mich komplett aus der Bahn werfen. Also ich wär fertig.
Ist aber sicher eine gute Probe für den Team Spirit und das ist sehr speziell. Beim Dominik sind einige Familienmitglieder dabei, die Eltern, und ich glaube, die haben echt einen ganz anderen Team Spirit wie das Team von Lukas Kaufmann. Da ist mehr Erfahrung drinnen. Bei den Meierhofers sind Rookies im Team. Natürlich mit Racing und Austria-Erfahrung und so weiter, aber noch nicht beim Ram. Und beim Lukas ist zum Beispiel der Thomas Hölzl Teamchef, der mit dem Valentin Zeller, mit dem Wolfgang Fasching, mit dem Gerhard Gulewitz schon beim Ram war. Ich glaube, der war schon 10 Mal bei dem Rennen dabei, war sehr, sehr viel. Und das könnte auch ein Vorteil sein, aber ist natürlich auch möglich, dass vielleicht die Ambitionen auch aus dem Team anders sind, und das macht es eben äußerst spannend, und wir werden die nächsten Tage sehen, wie sich das entwickelt.
Wir werden unser kurzes Update jetzt mit einem Zwischenstand beenden, und zwar sind die ersten 4 bei Time Station 5, Salome in Arizona, durch, und es ist natürlich, es sind jetzt noch keine 20 Stunden vergangen, es ist extrem eng.
21 steht jetzt gerade da, im Moment der Aufnahme. Du hast vergessen, dass der Live-Tracker nicht der beste ist.
Genau, ich hab auf die Durchgangszeiten bei der Time Station geschaut, sie sind natürlich da nicht stehen geblieben und haben auf uns gewartet, sondern sind schon weiter, aber noch nicht bei der nächsten Time Station. Also, wir haben jetzt die Top 3 innerhalb von 37 Minuten bei der Time Station 5. Also, die 3 Rookies, die wir genannt haben, Lukas Kaufmann vor Jimmy Röhn und Dominik Meierhofer innerhalb von 37 Minuten. Und die sind jetzt auf dem Weg nach Congress, und das ist das Stückchen mit der langen Geraden.
Ja, und in Congress haben wir schon mal rausanalysiert, dass jemand, der in Congress in Führung ist, sehr oft als Sieger ankommt. Das muss noch nichts heißen, aber die Chancen sind durchaus gut, wenn man dort einmal vorne ist. Natürlich ohne sich kaputt zu machen, aber wenn man sich kaputt macht, ist es meistens, wenn man zu schnell startet, nach ein paar Stunden schon merkbar. Wenn man bis Congress einen ganzen Tag quasi stabil fährt, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen. Aber es ist wirklich sehr knapp. Und ich denke, wenn wir uns morgen wieder hören, jeder von seinem Schlafzimmer aus, dann werden wir vielleicht schon Monument Valley Fotos gesehen haben.
Irgendwo in der Gegend werden es dann morgen sein. Und dann werden wir vielleicht auch schon ein bisschen einen Einblick kriegen in verschiedene Schlafstrategien und ob da jemand was Verrücktes probiert oder ob konservativ gefahren wird, das werden wir dann morgen schon analysieren können.
In Congress gehen die Berge los. Der berühmte Janel Grade, der ganz schöne Anstieg, wo du aus Dutzenden Kilometern Entfernung schon die Straßen siehst, die am Berg aufgeht, wo dann aus einer langen Ebene und einer langen Krone plötzlich ein Bergstraße wird, und da werden die Karten vielleicht ein bisschen neu gemischt. Da ist dann wieder Zeit vor Radl weg, Bergradl her. Die Kletterspezialitäten oder die Kletterfähigkeiten sind dann wieder wichtiger, und da werden wir schauen, was passiert. Und Flo, wir hören uns morgen.
Morgen, genau.
Podcast Werkstatt.